Ja, da möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen heute weitermachen mit den Glaubensgrundlagen. Und zwar haben wir uns schon einige Male, genau vier Male, beschäftigt mit den Eigenschaften Gottes. Und wir wollen heute zur nächsten Eigenschaft Gottes kommen, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, nämlich die Sanftmut Gottes oder Gott ist sanftmütig. Das wird jetzt die ganze Predigt umfassen, da es doch einiges gibt, was wir hier aus der Bibel lernen können. Und ja, deswegen wollen wir uns heute eben genau mit diesem Thema beschäftigen. Wir hatten ja unter anderem Eigenschaften gesehen, wie Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Ja. Die Heiligkeit Gottes führt ja dazu, dass er Sünde bestraft. Er offenbart seinen Zorn über alle Gottlosigkeit der Menschen. Und das sind alles Dinge, die wir gesehen haben. Wir haben aber auch schon die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes betrachtet, dass Gott in seiner unendlichen Weisheit einen Ausweg geschaffen hat im Evangelium für uns, wie er trotzdem seine Gerechtigkeit aufrecht erhält, aber gleichzeitig den rechtfertigen kann, der an Jesus Christus glaubt. Ja, seine Gerechtigkeit bleibt aufrechterhalten, weil Sünde bestraft wird, so wie Sünde eben immer bestraft werden muss. Aber wenn wir an Christus glauben, dann wissen wir, die Strafe, die wurde eben auf ihn gelegt. Er hat die Strafe getragen, die wir verdient haben. Und nun sagt der Herr Jesus selbst von sich und die Bibel sagt über Gott, dass Gott sanftmütig ist. Und das steht natürlich nicht im Widerspruch zu diesen anderen Eigenschaften Gottes. Ja, wir hatten ja schon eben diese Dinge gesehen und manchmal erscheint uns, wenn wir drüber nachdenken, erscheint uns das widersprüchlich, wie kann Gott ein zorniger Gott sein, wie kann Gott sanftmütig sein, aber so ist unser wunderbarer Herr und wir wissen, dass all diese Eigenschaften auf ihn zutreffen und wir wissen auch, dass wir, wenn wir eben zu ihm gehören, dann eben nicht diesen zornigen Gott fürchten müssen, weil wir wissen, das Sündenproblem ist gelöst. Er ist nicht zornig auf uns wegen unserer Schuld und Sünde. Und deswegen dürfen wir uns freuen darüber, dass er sanftmütig ist. Wie gesagt, nicht im Widerspruch zu anderen Dingen steht, dass er steht auch nicht im Widerspruch dazu, dass er zum Beispiel züchtigt. Weil in dem Moment, wo wir gezüchtigt werden, denken wir vielleicht, das kommt uns jetzt aber nicht besonders sanftmütig vor. Aber auch da dürfen wir ja wissen, das dient zu unserem Besten. Also er verfolgt ein wunderbares Ziel und es dient alles, was uns widerfährt, wirkt zusammen zum Besten. Gott ist sanftmütig, was versteht man darunter? Also es gibt wieder verschiedene Möglichkeiten, sagen wir mal, das zu definieren. Eine Möglichkeit ist folgende. Es bedeutet, dass er mild und friedliebend ist. Er hat einen ruhigen Geist, der sich nicht leicht provozieren lässt. Ich denke, jeder von uns, der zum Glauben an den Herrn Jesus gefunden hat, kann das bezeugen. Wir alle wissen, dass wir mit unserem vergangenen Leben Gott beleidigt haben, Gott herausgefordert haben. Trotzdem leben wir noch. Ja, Gott lässt sich nicht leicht provozieren, dass er sofort in seinem Zorn die Menschheit vernichtet, uns persönlich vernichtet, sondern er ist sehr geduldig mit uns und war geduldig mit uns und ist weiterhin geduldig mit uns. Er ist sanftmütig, mild, friedliebend. Und diese Sanftmut Gottes zeigt sich in verschiedenen Bereichen, die uns in der Schrift geoffenbart sind. Zum Beispiel im Erlösungswerk zeigt sich, dass Gott sanftmütig ist. Und das zeigt sich natürlich ganz speziell in der Art und Weise, wie Christus sich verhalten hat. Und das wird schon im Alten Testament vorausgesagt, Jesaja 53, Vers 7. Da heißt es, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Ja, der Herr Jesus, wie hat er sich verhalten, als er gekreuzigt wurde, als er misshandelt wurde, als er verspottet wurde? Ja, wir können sagen, sanftmütig. Sanftmütig, er tat seinen Mund nicht auf. Er ist derjenige, der Legionen von Engeln hätte herbeirufen können, der dafür sorgen hätte können, dass er befreit würde, der ja, von sich selbst sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und er handelt ganz anders, als wir es erwarten würden, als ein Mensch handeln würde. Er, der nichts getan hatte, der wirklich unschuldig war, der Vollkommene, der Perfekte, der Sündlose, er wird behandelt wie ein Verbrecher. Und wie ergeht es uns, wenn wir das Gefühl haben, wir werden ungerecht behandelt? Kommt dann nicht sofort ein Protest in uns auf, in Gedanken und dann auch sehr oft im Handeln, dass wir eben nicht fähig sind, so zu handeln wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, ja, wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer. Wir werden sehen, dass natürlich es Gläubige gab und gibt, die durch Christus so geprägt sind, dass sie sich dann ähnlich verhalten haben, durch seine Kraft und durch seine Macht. Aber aus uns heraus sind wir durchaus nicht dazu fähig. Als er am Kreuz hing, was rief er aus? Er rief aus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, das war der Ausruf des Herrn, der uns wieder zeigt, wie sanftmütig, wie liebevoll er ist, wie er über diejenigen spricht, die ihn da gerade misshandeln, wie er über diejenigen spricht, die ihn gekreuzigt haben, die jetzt vielleicht noch spotten, ja, die wirklich Gericht verdient haben wegen dieser Handlungsweise gegenüber dem Herrn Jesus. Aber er sagt: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist schon erstaunlich. Und immer wieder, obwohl wir das natürlich kennen und wissen, darf es uns immer wieder beeindrucken und zur Anbetung bringen, wenn wir sehen, wie der Herr Jesus sich hier verhalten hat. Und wir wissen, Christus hat uns den Vater geoffenbart. Also können wir mit Recht sagen, es geht hier um die Eigenschaft Gottes. Dann übers Erlösungswerk selbst wird uns gesagt, Epheser 2, 16 bis 17, und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Gut, das ist jetzt hier etwas aus dem Zusammenhang gerissen. Es geht natürlich auch um die Versöhnung zwischen Juden und Heiden. Aber es geht auch darum, dass wir mit Gott versöhnt worden sind und dass auf dieser Grundlage eben Frieden verkündigt worden ist, den Fernen und den Nahen, also sowohl den Heiden als auch den Juden. Und so hat der Herr Jesus, der Friedensstifter ist, durch das Kreuz eben Frieden gestiftet. Er war bereit zu leiden und zu sterben, um uns zu erlösen und uns so Frieden zu bringen. Und somit passt das auch dazu, dass er friedliebend ist. Er hat dafür gesorgt, dass es überhaupt möglich ist, dass wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen können, dass wir erlöst werden können, dass wir gereinigt werden können durch das kostbare Blut des Herrn Jesus. Und so zeigt sich in diesem wunderbaren Erlösungswerk, und ich muss einfach sagen, dass man sich natürlich schwer tut, das Erlösungswerk auf rechte, angemessene Weise darzustellen. Denn es ist ja so, dass wir das Erlösungswerk doch immer weiter ergründen, immer weiter erkennen wollen, immer weiter verstehen wollen, von dieser Liebe immer mehr erfasst und erstaunt sein wollen. Und da muss ich sagen, dass ich da noch sehr weit weg von dem bin, wie es sein sollte, und muss da auch meine Schwachheit bekennen, das wirklich so darzustellen. Aber ich kann einfach auffordern, dass wir uns alle damit immer wieder beschäftigen, staunen dürfen über diese große Erlösung und staunen dürfen über die Eigenschaften Gottes, die eben dazu geführt haben, dass er uns diese Erlösung geschenkt hat. Und so, wenn wir vom Erlösungswerk sprechen, dann kommen wir auch auf das Thema Umgang mit Sündern zu sprechen. Denn wie ist der Jesus mit Sündern umgegangen? Und auch hier können wir sagen, sanftmütig. Er war sanftmütig. Und ihm wurde ja vorgeworfen, was ist das für ein Mensch? Das ist ein Mensch, der mit Sündern ist, der Umgang mit Sündern hat. Wie kann das der Messias, wie kann das der Erlöser sein? Ja, er wurde deswegen verachtet und er geht genau darauf ein und bringt verschiedene Gleichnisse, unter anderem das Gleichnis von den 100 Schafen. Er sagt in Lukas 15, Verse 4 bis 5 folgendes: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Ja, das müssen wir uns vor Augen führen. Dieses Schaf hat sich ja im Prinzip von der Herde entfernt. Es hat sich daneben benommen, könnte man sagen, wenn wir es mal übertragen auf uns Menschen. Und es ist eben verloren. Es ist ein verlorenes Schaf. Und wie handelt der Hirte? Ja, der Hirte sagt nicht selber Schuld, Pech gehabt. Nein, der Hirte lässt die 99 alleine und sucht dieses Schaf. Er macht sich auf so lange, bis er dieses Schaf findet. Und wenn er es findet, ja, dann kriegt es erstmal mit dem Stock ein paar drüber gezogen. Nein, eben nicht. Ja. Er findet dieses Schaf, er nimmt es auf seine Schulter mit Freuden. Also er freut sich so sehr, dass er dieses Schaf gefunden hat. Er nimmt es auf seine Schultern und bringt es zurück zur Herde. Und das ist sein Umgang mit Sündern. Das müssen wir uns vor Augen führen. Und wir müssen uns mal überlegen, was Sünder denn sind. Sünder, das sind Menschen, die nicht den Willen Gottes tun. Ja, die Gott durch ihr Leben herausfordern, die Gott durch ihr Leben beleidigen, die eben ja, gegen Gott handeln, die rebellieren gegen Gott. Solche sind wir alle gewesen. Und wie haben wir das erlebt und erfahren, als wir zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus gefunden haben? Sicher hatten wir eine Phase, wo wir niedergeschmettert waren wegen unserer Schuld und Sünde. Aber wir durften auch erleben, dass der Herr Jesus uns mit offenen Armen angenommen hat, als wir zu ihm gekommen sind. Dass er ja, eben uns nicht mit eisernem Zepter zerschmettert hat, sondern mit offenen Armen angenommen hat. Wir durften in seine Arme kommen und durften Erlösung finden und durften es wie dieses Schaf erleben, dass wir mit Freuden dann zum Volk Gottes, zu der Herde gebracht worden sind. In die gleiche Richtung geht das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das können wir jetzt nicht komplett behandeln, aufgrund einfach von den verschiedenen Punkten, die ich noch behandeln möchte. Aber die Geschichte vom verlorenen Sohn kennt ihr ja alle, kennen wir alle. Der verlorene Sohn, der sich aufmacht, der das Erbe verprasst, der sein eigenes Leben lebt, der von seinem Vater, von seiner Familie eigentlich nichts mehr wissen will. Ja. Er geht in ein fernes Land, das heißt sehr weit weg. Das Einzige, was ihn interessiert hat, war das Geld. Ja. Das hat er jetzt ausgegeben und jetzt ging es ihm sehr schlecht. Und jetzt in dieser Phase, wo es ihm schlecht geht, da meldet sich auch sein Gewissen. Ja, wir sehen aus der Geschichte, es geht nicht nur darum, er will, dass es ihm besser geht, sondern es meldet sich auch sein Gewissen. Er möchte das auch zu seinem Vater sagen, dass er gegen den Himmel gesündigt hat und gegen ihn. Das ist ihm bewusst geworden. Und er möchte nur ein Tagelöhner sein. Ja. Es ist nicht so, dass er sagt, ich möchte wieder alle Rechte eines Sohnes bekommen, so wie vorher. Sondern das Einzige, was er sich wünscht, ist, ein Tagelöhner zu sein. Und wie reagiert der Vater, als er ihn sieht von Ferne? Läuft er auf ihn zu mit Freuden? Er nimmt ihn auf. Ich lese vor Lukas 15, Vers 20. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ja, wir sehen, wie dieser Vater ihm entgegengeht und ihm nicht mit Vorwürfen überhäuft, sondern ihn umarmt, ihn küsst, ihn aufnimmt, ja, sie dann ein Fest feiern. Und so sehen wir, wie barmherzig der Vater hier handelt, wie sanftmütig er handelt, wie er genau weiß, das ist das, was der Sohn jetzt auch braucht. Ja. Der Sohn hätte es sicher akzeptiert, wenn es so gelaufen wäre, wie er sich das gedacht hätte, er wird jetzt ein Tagelöhner und mehr hat er mit seiner Familie nichts zu tun. Aber nein, er wird ja, voller Herzlichkeit angenommen. Und so sehen wir auch hier die Sanftmut Gottes in dieser Begebenheit. Und genau so ruft der Herr Jesus Sünder zu sich. Matthäus 11, 28 bis 30 sagt er, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, wir sehen hier, dass der Herr Jesus Sünder zu sich ruft. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, er ruft auch nicht alle zu sich. Das muss man hier natürlich deutlich sehen. Er ruft nicht alle ausnahmslos zu sich, sondern er ruft die zu sich, die mühselig und beladen sind. Das heißt, er ruft denjenigen zu, wo schon der Heilige Geist gewirkt hat, dass Sündenerkenntnis gekommen ist, dass sie erkannt haben, ich bin mühselig und beladen, nämlich mit Schuld und Sünde. Die ruft er zu sich und er sagt, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, so ist der Herr, er möchte erquicken, er möchte lebendig machen, aber er fordert auch auf, nehmt auch auf euch mein Joch. Und das ist ein anderer Ausdruck für folgt mir nach und dient mir. Ja, der Herr Jesus ruft nicht Sünder zu sich, um ihnen zu sagen, ich vergebe euch alles und dann lebt ihr so weiter wie bisher, sondern er ruft sie zu sich in die Nachfolge. Er ruft sie zu sich, natürlich, um ihnen alle Schuld und Sünde zu vergeben, aber gleich in die Nachfolge. Das verbindet er gleich damit. Zum Herrn zu kommen, heißt auch, sich in die Nachfolge zu begeben. Es heißt natürlich anzuerkennen, dass man nichts tun kann für sein Heil, für seine Errettung, sondern nur das annehmen kann, was Christus für uns getan hat, und darauf zu vertrauen. Aber es heißt dann nicht, tatenlos zu bleiben, sondern dem Herrn nachzufolgen. Aber welchem Herrn folgen wir nach? Wir folgen einem sanftmütigen und einem von Herzen demütigen Herrn nach. Auch wenn wir ihm dienen sollen, dienen wir einem sanftmütigen und einem demütigen Herrn. Und das ist wunderbar, das zu wissen. Ja, er gibt uns nicht überaus schwer zu tragen, über unser Vermögen hinaus, sondern er weiß genau, was jeder Einzelne tun kann, wie jeder Einzelne dienen kann, wie viel jeder Einzelne ertragen kann. Ja, er hat Mitleid mit uns. Und er sagt, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das ist das Wertvolle, was wir durch Christus auch empfangen, Ruhe für unsere Seelen. Und er fügt dann hinzu, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Weil die Bibel sagt uns natürlich auch, dass auch wenn wir dieses Joch, uns in dieses Joch begeben sollen, dass letztendlich es die Kraft des Herrn ist, durch die wir ihm dienen. Wir sind nicht aufgefordert, ihm durch eigene Kraft zu dienen. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, und natürlich ist das etwas, wo wir ständig mit kämpfen, einfach zu lernen, ja, wie handle ich aus der Kraft des Herrn und nicht aus der eigenen Kraft, aus dem Fleisch und wie auch immer. Da befinden wir uns ständig in einer Herausforderung, das mehr zu erkennen und mehr auf seine Kraft, auf sein Wirken zu vertrauen. Aber dann dürfen wir sagen, das Joch ist sanft und die Last ist leicht. Und der Herr Jesus, er weiß ja alle Dinge. Er ist dieser sanftmütige Herr, der auch weiß, wie viel wir zu jedem Zeitpunkt unseres Glaubenslebens auch tun können. Er weiß, dass wenn wir frisch zu Christus gekommen sind, dass wir dann erst noch viel lernen müssen und dass wir, ja, Versuchungen, Herausforderungen und Dinge nicht so ertragen können, wie wenn wir vielleicht 10, 20 Jahre gläubig sind. Und deswegen, er weiß genau, was wir können, wo wir stehen, und so begeben wir uns in die Nachfolge und dürfen eben diese Zusage haben, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und so geht der Herr Jesus mit Sündern um, und passend dazu zeigt sich auch die Sanftmut Gottes im Umgang mit den Schwachen und Leidenden. Und da möchte ich aus Matthäus 12, Verse 18 bis 21 vorlesen. Das ist zitiert aus Jesaja 42, 1 bis 4. Da heißt es, siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten, noch schreien, und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Ja, es ist ein Zitat eines letztendlich messianischen Verses, wo es um den Messias, um den Knecht Gottes gibt, der Knecht, den Gott erwählt hat, der Geliebte, an dem Gott wohlgefallen hat, an dem der Vater wohlgefallen hat, der, den er ausrüstet mit dem Heiligen Geist, um das Recht zu verkündigen. Und dann wird etwas ausgedrückt, welchen Charakter dieser Erlöser, dieser Knecht Gottes haben wird. Er wird nicht streiten noch schreien, und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Ja, wenn wir uns das vor Augen führen, ein geknicktes Rohr, ja, ein Rohr, ein, ja, Rohr, das schon so gut wie kaputt ist, könnte man sagen. Es ist ein geknicktes Rohr, schon fast zerbrochen. Hier wird aber gesagt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und genauso der klimmende Docht, ein Docht, der am Ausgehen ist, der vielleicht noch etwas raucht, wo man denkt, ja, hier kommt keine Flamme mehr hervor, da sagt er, den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und ich denke, man kann das durchaus anwenden auf die Schwachen, auf die Leidenden. Und die Bibel sagt uns, dass ja, wir in unserem Glaubensleben, in der Nachfolge des Herrn, immer wieder auch Phasen durchmachen, wo wir schwach sind, wo wir leiden, wo wir meinen, wir vermögen nichts, wir können nichts. Und ja, wo wir meinen, wir sind solch ein klimmender Docht, wo wir meinen, die Flamme, die verlischt bald, oder das Rohr, das wir sind, das knickt, ja, das wird im Sturm zerknicken, dem halten wir nicht mehr stand. Und hier wird eben gesagt, wie der Messias ist. Er ist sanftmütig, er wird dieses geknickte Rohr nicht zerbrechen, er wird den klimmenden Docht nicht auslöschen. Ja? So barmherzig, so liebevoll ist er, er weiß genau, wo wir stehen, er weiß genau, wenn wir solche Phasen der Schwachheit durchmachen, und muss sagen, das heißt ja auch, nehmt euch der Schwachen an. Ja? Bei manchen Gläubigen ist das ganze Leben irgendwie so. Ja? Und auch da sagt der Herr, er wird letztendlich das nicht zerbrechen, sondern ganz im Gegenteil, wenn wir andere Verheißungen der Schrift anschauen, dann heißt es auch, dass er aufrichtet, dass er stärkt, dass er durchträgt, dass er hilft. Und das wollen wir auch noch etwas betrachten. Zum Beispiel sagt uns Psalm 147, Vers 3, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Ja, er ist der Arzt, er ist der Heiland, er ist derjenige, der helfen kann. Und wir sollen uns ja auf sein Wort, auf seine Verheißungen stützen, dass wenn wir meinen, es geht nicht weiter, wir wissen keinen Ausweg mehr, ja, wir haben ein so zerbrochenes Herz, wir haben so starke Wunden, dass wir nicht weiter können, dann haben wir die Verheißung doch, dass er heilt, die zerbrochenen Herzen sind. Er verbindet ihre Wunden. Solch ein Gott, solch einen Herrn haben wir, der eben genau das tun kann. Und wir sollen uns vor Augen halten, dass uns Stürme und Nöte zum Besten dienen, wie ich es am Anfang gesagt hatte. Das wird zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Verse 1 bis 3 und dann noch Vers 9 zum Ausdruck gebracht. Da spricht Paulus von den Erfahrungen, die er gemacht hat. Und wir lesen hier, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und jetzt springe ich zu Vers 9. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und Paulus ist jetzt doch jemand, den man jetzt nicht unbedingt zu den Schwachen rechnen würde. Er sagt aber selbst, er hat Wohlgefallen an Schwachheiten, also er hat auch viele Phasen der Schwachheit durchgemacht, auch körperlicher Schwachheit. Im Glauben ist er uns stets vorbildlich, aber doch war es so, dass es hier heißt, dass er lernen sollte, auf Gott zu vertrauen. Ja, und wenn jetzt ihr jemanden raussuchen müsstet aus der Bibel, wo deutlich wird, da gibt es einen Mangel an Vertrauen auf Gott, dann würdet ihr wahrscheinlich nicht Paulus auswählen. Aber trotzdem, ja, musste Paulus das lernen. Das heißt, sogar wenn wir auf den Herrn vertrauen und auch in der Praxis, im Wandel immer wieder erfahren haben, dass Gott Vertrauen auf ihn belohnt hat, und ja, wenn das sogar so ist, müssen wir alle lernen, auf Gott zu vertrauen. Ja, auf den Vertrauen zu vertrauen, der die Toten auferweckt. Und da kann es sein, dass Gott tatsächlich solche Situationen herbeiführt, wie bei Paulus, wo sie dann von sich selbst sagen, sie haben das Todesurteil. Also sie haben wirklich damit gerechnet, zu sterben und dann nicht mehr rauszukommen. Und dann hat Gott eingegriffen und er hat für die Stillung des Sturmes, sagen wir mal so, gesorgt. Das erinnert mich an Hudson Taylor, als er das erste Mal nach China gefahren ist, kam er in einen schrecklichen Sturm. Und auch da dachten sie, es ist vorbei, ja, das Schiff wird untergehen. Und Gott hat eingegriffen und das Schiff ist nicht untergegangen. Aber es ist doch interessant, dass auf dieser ersten Reise dieser Sturm aufkommt, wo man dann doch herausgefordert wird, mit dem Tod konfrontiert wird und da einfach nochmal Vertrauen gelehrt wird. Sicher eine wichtige Lektion für seinen Dienst dann dort. Und jetzt die Frage an dich, bist du ein klimmender Docht im Sturm oder kommt es dir manchmal so vor, solch ein klimmender Docht zu sein? Dann sollst auch du dir bewusst sein, dass der Jesus sagen kann, schweig, werde still. Wie er es gesagt hat in Markus 4, Vers 39, als es um den wirklichen Sturm geht, in den er die Jünger hineingeführt hat, auch dort hat er gesagt, schweig, werde still. Und so kann der Herr Jesus auch jeden Sturm beenden. Er kann eingreifen, er kann dafür sorgen, dass der Sturm sich legt. Dann sollen wir auf das Unsichtbare schauen und nicht auf das Sichtbare. Wir neigen so sehr dazu, die Umstände zu betrachten, die Sorgen zu betrachten, die Nöte zu betrachten. Und in 2. Korinther 4, Verse 16 bis 18 lesen wir Folgendes. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja, das ist immer leicht gesagt, schau auf das Unsichtbare. Aber genau das sollen wir lernen aufgrund von der Schrift, von dem, was die Schrift uns sagt. Der innere Mensch, der wird Tag für Tag erneuert, während der äußere zugrunde geht. Und Paulus konnte da natürlich aus Erfahrung sprechen. Er, der so viel durchgemacht hat, erlitten hat, Verfolgung erfahren hat, körperliche Leiden erfahren hat, all diese Dinge durchgemacht hat, Traurigkeiten durchgemacht hat in Bezug auf die Gemeinden, in Bezug auf Verführer. Ja, er hat so viel durchgemacht. Und doch sagt er, wir lassen uns nicht entmutigen. Wir lassen uns nicht entmutigen. Wir lassen uns diese Freude, diese Hoffnung, all das, was der Herr uns in seinen Verheißungen gegeben hat, lassen wir uns nicht nehmen. Und er sagt zusätzlich, die Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Ja, bei Paulus lesen wir von Aneinanderreihungen von Bedrängnissen, von Nöten, von all diesen Dingen. Er sagt trotzdem, schnell, vorübergehend und leicht. Und an anderer Stelle sagt er in Römer 8, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das heißt, ja, uns kommen die Dinge jetzt vielleicht gar nicht so schnell und so leicht vor. Aber da sind wir aufgefordert, bewusst eine andere Blickrichtung anzunehmen, bewusst auf den Herrn zu schauen, auf das Unsichtbare, auf seine Verheißungen, auf das, was tatsächlich real ist, realer als alles andere, ist das, was der Herr uns versprochen hat. Das ist ewig. Und alles, was wir hier durchmachen, wie schlimm es uns auch erscheint, immer mal wieder, bei dem einen mehr, beim anderen weniger, das ist vergänglich. Und deswegen, ja, wie der Psalmist, sollen wir zum Herrn rufen, zum Herrn beten, auf ihn vertrauen. In Psalm 61, Vers 3 heißt es, vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verschmachtet. Führe du mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist. Ja, es ist ein wunderbares Bild mit diesem Felsen. Wir können uns vorstellen, der Sturm tobt und wir werden von dem Herrn erhoben auf den Felsen, der uns zu hoch ist, sind über dem Sturm. Der Sturm tobt weiter unter uns sozusagen und wir sind sicher auf diesem Felsen. Wir sind geführt worden auf den Felsen, der uns zu hoch ist. Wir kommen selbst nicht hoch durch eigene Kraft, können wir diesen nicht erklimmen. Aber der Herr kann uns auf diesen Felsen führen. Und so sollen wir zu ihm rufen und auf ihn vertrauen. Nicht einfach sagen, der Sturm ist jetzt da, ich warte ab, irgendwann wird er sich legen. Sondern in dieser Not zum Herrn rufen, im Vertrauen auf ihn, dass er auch wirklich eingreifen kann. Und wir dürfen insgesamt wissen, wie ich es gesagt hatte, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wenn wir wahre Gläubige sind, dann dürfen wir uns auf diese Wahrheit stützen. Und es ist ja tatsächlich so, dass unser Verstand da oft nicht so mitmacht. Wir überlegen uns, wie kann dieses und jenes zum Besten dienen. Es ist natürlich so, dass nicht jede einzelne Sache, die uns widerfährt oder jede einzelne Sache, die wir tun, gut ist. Aber Gott kann die Gesamtheit aller Dinge, die uns begegnen, so zusammenwirken lassen, dass uns alles zum Besten dient. Und das ist, was die Stelle meint. Gott lässt alle Umstände zusammenwirken, ja, und wirkt in seiner Vorsehung so, dass uns alle Dinge zum Besten dienen oder zum Besten zusammenwirken, wie es auch in einer anderen Übersetzung heißt. Und ja, in all diesen Dingen, in seinem Umgang in seinem Erlösungswerk, im Umgang mit Sündern, im Umgang mit den Schwachen, mit den Leidenden, mit den Geplagten, sehen wir letztendlich die Sanftmut Gottes. Er ist sanftmütig. Auch wenn wir durch Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen, ist er sanftmütig und demütig und weiß, was wir ertragen können. Und diese Sanftmut Gottes dient uns sowohl als Vorbild als auch als Ermutigung. Wir haben zum Beispiel Stephanus, der wie folgt gebetet hat, als er gesteinigt wurde. In der Apostelgeschichte 7, Vers 60. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Und erinnert uns das an das Gebet des Herrn Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es erinnert uns daran, weil auch er sagt: Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Wir wissen, der Stephanus war jemand, der von seinem geliebten Herrn gelernt hat, der in der Schule des Herrn war, der sich vom Herrn gebrauchen ließ, und als dann sein Weg auf dieser Erde zu Ende war, durfte er die Sanftmut des Herrn widerspiegeln. Er durfte die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln und auch mit Sanftmut reagieren. Nicht mit Wut, mit Zorn, mit dass er zum Ausdruck bringt, er wird jetzt ungerecht behandelt, sondern er betet. Er sagt: Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und so sehen wir, dass auch wir von unserem geliebten Herrn und Heiland geprägt werden können. Der Herr möchte wirken an uns, er möchte uns so verändern, dass auch wir ihn repräsentieren, dass die Sanftmut Gottes auch durch uns durchstrahlt, dass wir sanftmütig sein können. Und so heißt es in Philipper 4, Vers 5: Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Ja, das ist etwas, das tatsächlich andere erfahren sollen, und zwar durch unseren Wandel. Ja, es ist nicht so, dass wir zu jemandem gehen sollen und sagen: Du, ich möchte dich wissen lassen, dass ich sanftmütig bin, sondern durch unser Handeln sollen wir ja sanftmütig sein, sollen die Menschen merken, wir sind sanftmütig. Speziell dann, wenn vielleicht wir von Jähzorn geprägt waren in unserem alten Leben, dass die Menschen sehen, mit der Hilfe des Herrn kann ich überwinden. Und es sind ja Dinge, die nicht unbedingt von einem Tag auf den anderen weggehen. Da gibt es auch Zeugnisse. Manche haben da schwer zu kämpfen an bestimmten Charaktereigenschaften, die das alte Leben sehr geprägt haben. Aber durch die Hilfe des Herrn sollen wir überwinden, sollen wir daran arbeiten. Was nicht heißt, dass eben bei jedem von einem Tag auf den anderen alles in Ordnung ist. Jeder weiß, dass er seinen Bereich hat, wo er persönlich zu kämpfen hat. Ja, es gibt Dinge, ich denke, das könnt ihr auch bezeugen, die waren sehr schnell weg, ja, wo ihr zum Glauben gekommen seid. Und andere Dinge waren nicht sehr schnell weg. Und ja, da habt ihr bis heute zu kämpfen. Aber das heißt nicht, dass wir da aufgeben müssen, sondern wir dürfen weiter auf diesen Herrn vertrauen, der an uns wirkt, der uns verändert, der uns ihm ähnlicher macht. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Dann lesen wir im Jakobusbrief folgendes, Jakobus 5, Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiob standhaften Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Standhaftes Ausharren lehrt uns die Bibel, und wenn wir die Geschichte von Hiob lesen, dann wissen wir, er hat sehr schwer zu tragen gehabt, er hat viel durchgemacht. Ich denke, Niemand von uns würde sagen oder beten zum Herrn, ich möchte das durchmachen, was der Hiob durchgemacht hat. Aber wir dürfen lernen vom Hiob, wir dürfen lernen von ihm. Wir haben von seinem standhaften Ausharren gehört, heißt es hier. Und wir haben das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Also als der Herr zugelassen hat, dass der Satan ihm all diese Dinge zufügt, kannte der Herr natürlich schon das Ende. Er wusste, wie es ausgehen würde und was wir natürlich nicht sehen. Und die Bibel sagt, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Also es liegt eine Verheißung auf diesem Ausharren. Das heißt, wenn wir solch ein klimmender Docht im Sturm sind oder ein geknicktes Rohr im Wind, dann dürfen wir wissen, wir sind glückselig, wenn wir standhaft ausharren. Und manchmal ist das alles, was wir können. Manchmal können wir in dieser Phase weder große Dienste tun in die Gemeinde für die Geschwister oder rausgehen, evangelisieren. Manchmal ist alles, was wir tun können, ausharren. Und da sollen wir bestrebt sein, standhaft auszuharren, im Vertrauen auf die Verheißungen des Herrn, im Wissen, was der Herr für ein Ende für uns bereitet hat. Und das Ende wird Herrlichkeit sein. Das Ende wird Gemeinschaft mit ihm sein. Das Ende wird sein, dass wir ihn schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Wir wissen, der Herr Jesus sehnt sich danach, uns zu sehen. So hat er in Johannes 17, Vers 24 gebetet. Er möchte, dass die bei ihm sind, die der Vater ihm gegeben hat. Er freut sich darauf, dass wir dann bei ihm sein dürfen. Und wir wissen eben, dass der gute Hirte seine Schafe nicht aufgeben wird. Er betont das selbst immer wieder. Wenn wir Johannes 10 anschauen, Johannes 10, Verse 13 bis 15. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ja, was ist der Herr für ein Hirte? Er ist der gute Hirte. Er ist der gute Hirte, der sich kümmert um die Schafe, nicht wie der Mietling. Er kümmert sich wirklich um die Schafe, er liebt die Schafe und er liebt die Schafe so sehr, dass er sein Leben für die Schafe gelassen hat. Und wenn wir wissen, er hat sein Leben für die Schafe gelassen, er hat sein Leben für uns gelassen, dann wissen wir auch, dass er treu ist. Er hat bewiesen, dass er treu ist. Er hat es bewiesen bis in den Tod. Und wieso sollte er, der sein Leben für uns gelassen hat, uns aufgeben, uns verlassen? Die Schrift verheißt uns und sagt uns, dass er das niemals tun wird. Wenn wir etwas weiter nach hinten springen, dann sehen wir Verse 27 bis 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Er gibt ewiges Leben, das heißt Leben ohne Ende, Leben, das nur er schenken kann. Und das führt dazu, dass wir in Ewigkeit nicht verloren gehen. Dass wir sicher sind in seiner Hand. Uns kann niemand aus der Hand des Herrn reißen. Und auch das entspricht wieder seiner Eigenschaft, dass er sanftmütig ist, dass er demütig ist. Auch anderen Eigenschaften, dass er treu ist, dass er Liebe ist. Deswegen dürfen wir wissen, dass wir sicher sind. Und das bezieht sich auf alle Schafe. Deswegen haben wir das Vergleich von den 100 Schafen und dem einen, das sich entfernt. Ja, manche sagen, wenn man sich selber aus der Hand Gottes entfernt, dann kann man doch wieder verloren gehen. Aber warum haben wir das Gleichnis von den 100 Schafen? Dem einen geht er nach, der sich aus der Hand Gottes entfernen möchte. Ja, er geht ihm nach, er lässt es in Wirklichkeit gar nicht los. Und sogar wenn wir Phasen haben in unserem Leben, wo wir meinen, wir leben jetzt ganz weit weg von Gott, ist es nicht so, dass er uns loslässt. Er geht uns nach und er ist fähig, uns zur Umkehr und zur Buße zu leiten. Und natürlich ist es nötig, dass wir dann auch Buße tun und unsere Schuld ihm bekennen. Aber auch das haben wir ihm zu verdanken. Und ich finde immer den Vergleich gut mit den schwachen und den starken Schafen. Ja, wenn der Herr Jesus nur die starken Schafen retten könnte und bewahren könnte, was wäre er für ein Hirte? Dann könnte man sagen, er kümmert sich nur um die Starken. Aber kann er sich nicht um die Schwachen kümmern? Und warum sagt uns die Bibel uns als Gläubigen, dass wir uns der Schwachen annehmen sollen, wenn er sich nicht der Schwachen annimmt? Aber genau mit diesen Schwachen hat er Erbarmen, hat er Mitleid, geht ihnen nach, hilft ihnen. Er sorgt dafür, dass der Klimmende doch nicht erlischt, dass das geknickte Rohr nicht zerbricht, dass jemand, der ja, schwer zu tragen hat, vieles durchmacht, sehr viel leidet, dass er aufgerichtet wird von dem Herrn und durchgetragen wird. Und so dürfen wir uns hier auf die Verheißung stützen. Bei Martin Luther war es so, er hat bestimmte Situationen in seinem Leben gehabt, wo sehr viele Stürme da waren und wo andere gesagt haben, ich weiß gar nicht, wie du das aushalten kannst, du müsstest ja am Boden zerstört sein. Und oft waren es solche Situationen, wo er voller Glaubensmut war und wo er sogar noch für diejenigen, die ihn besucht haben, ein Vorbild war. Wo er diejenigen, die ihn besucht hat, noch im Glauben gestärkt hat. Und wo er sich dessen bewusst war, dass dieser Sturm vorübergehen wird, dass Gott, der diese Wolken geschickt hat, diesen Sturm geschickt hat, auch nur ein Wort sprechen muss und die Wolken werden wieder wegziehen und der Sturm wird vorbei sein. Und das ist diese Zuversicht, die wir selbst haben dürfen. Ja, wir wissen, wir haben einen sanftmütigen Gott, einen sanftmütigen Herrn. Diesem Herrn folgen wir nach. Er hat sich uns sanftmütig zugewandt. Er ist uns nachgegangen. Er hat uns zu sich gezogen. Er hat uns zu seinem Eigentum gemacht. Und das, was er anfängt, vollendet er auch. Diese Zusage haben wir. Und so wie er mit den Schwachen und Leidenden, mit den Sündern umgegangen ist, da sehen wir, wie vertrauenswürdig er ist. Und da sehen wir, dass wir nicht verzagen müssen, dass wir nicht Angst haben müssen, dass er das Licht komplett verlischt, sondern dass wir diese Zuversicht in ihm haben dürfen. Und auch wenn Stürme da sind und Stürme sein müssen, er jederzeit sagen kann, schweig, werde still und ja, er alles verändern kann. Aber auch für diejenigen, die dieses Gefühl haben, dass sie ständig Stürme und Nöte haben und der Herr Jesus nicht sagt, schweig still, dürfen wir trotzdem auf das Ende blicken, das der Herr Jesus für uns bereitet hat. Dass dieser Herr, der voll Mitleid und Erbarmen ist, für uns bereitet hat. Und dass auch hier die Verheißung gilt und die Verheißung sicher ist, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und wenn wir das einfach wissen dürfen, darauf vertrauen dürfen, dann dürfen wir auch im Sturm und in allen Nöten erleben und erfahren, dass er treu ist und uns erfreuen an diesen Verheißungen, an diesen Zusagen unseres geliebten Herrn und Heilandes, unseres Herrn Jesus Christus. Amen.